Werbung.
Eidwill bewegt Immobilien. Mit über 850 Kunden im Dachraum und mehr als 2 Millionen verwalteten Bestandseinheiten setzen wir neue Maßstäbe für modernes Immobilienmanagement. CRM, Mieter-App, Finance, Service und KI mit intelligenten Automations. Von innovativen Wohnungsbaugesellschaften bis zu großen Immobiliengruppen. Namhafte Kunden wie MVGM, Dobler Baubetreuung, Domizil Real Estate, Stadtsiedlung Heilbronn und viele mehr, die bereits jetzt auf Eidwill setzen. Jetzt Demo-Anfragen auf www.eidwill.com.
Und jetzt viel Freude mit der Kaffeepause von Kony.
Zur Kony-Kaffeepause empfängt mich heute Dr. Thomas Herr an einem sommerlichen Nachmittag hier in Berlin auf der Terrasse. Thomas, du warst viele Jahre in verantwortungsvoller Position, unter anderem bei CBRE für digitale Innovation oder als CEO von Evana. Diese Kaffeepause nutzen wir auch als Auftakt zu einer monatlichen Kolumne von dir, die künftig bei Kony erscheinen wird. Da schaust du als unabhängiger Experte auf die Dinge, die die Branche bewegen, ordnest sie kritisch ein und lässt uns an deiner Sicht der Dinge teilhaben. Im September starten wir mit der ersten Ausgabe. Bis dahin sind wir sehr gespannt, was dir durch den Kopf geht. Thomas, aus dem operativen Geschäft bist du jetzt weitgehend ausgestiegen, engagierst dich noch als Lehrbeauftragter, Berater und gibst dein Wissen auch an die Studierenden der BBW-Hochschule in Berlin weiter. Ursprünglich hast du selbst Architektur studiert und auch in dem Bereich promoviert. Wie würden dich deine Studierenden beschreiben?
Also das Feedback, was ich bekomme, aber erstmal danke für die Einladung oder danke fürs Kommen. Das Feedback, was ich bekomme, ist, dass sie es schätzen, als Immobilienprofis mal etwas stärker auch mit den technischen Aspekten von Immobilie befasst zu sein. Ist ja die große Diskussion, ob unsere Branche tatsächlich nur eine, sag mal, von Excel-Dynamiken ist oder ob wir uns am Ende des Tages nicht doch darauf besinnen müssen, dass wir mit einer physischen Materie umgehen und dass wir, sag mal, einen großen Einfluss darauf haben, wie unsere Umwelt aussieht. Und ich tendiere eher zu der zweiten Sicht, obwohl das Geld wahrscheinlich in der ersten Sicht verdient wird. Und meine Studenten, glaube ich, schätzen diese Hands-on-Mentalität und die Tatsache, dass ihnen auch mal jemand nahe bringt, wie so ein Gebäude eigentlich zusammengesetzt wird, wie es betrieben wird, unabhängig jetzt mal davon, dass natürlich wirtschaftliche Gesichtspunkte bei einem Bereich Immobilienmanagement immer auch eine große Rolle spielen.
Das heißt, neben den wirtschaftlichen Aspekten bringst du frische Impulse mit durch deine Erfahrung?
Ja, durch meine Erfahrung. Ich meine, ich habe nie aufgehört, auch selber Häuser zu bauen, umzubauen. Alle Themen, die damit in Verbindung stehen, gibt ja den schönen Spruch, bauen ist das letzte große Abenteuer auf dieser Welt. Ja. Und wenn man anschaut, wie viel da schiefgehen kann, ist es immer wieder für mich ein Wunder, dass am Ende doch noch was fertig wird. Und wir haben natürlich zusätzliche Aspekte, die wir heute berücksichtigen müssen. Ja, früher ging es um Tragfähigkeit, um Wärmeschutz, Feuchteschutz, Brandschutz, Schallschutz. Und heute geht es halt eben auch um Nachhaltigkeit und um Digitalisierung als Mittel dafür, alle diese Bereiche effizienter miteinander zu verbinden. Und insofern da, sagen wir, den großen Bogen zu schlagen, das entspricht eigentlich auch dem, was ich mein Leben lang getan habe. Also spätestens seit der THP und Waltec. Diese beiden Aspekte, die Bautechnik und das Immobilienmanagement, zusammenzubringen.
Du hast Waltec schon angesprochen, das war deine eigene Gründung. 2002, wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du Waltec an den Start gebracht. Was war damals die frische Idee?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, es war überhaupt keine Idee dahinter, sondern es gab eine Marktnachfrage. Ich habe während meiner Promotion als Freelancer bei Arthur Andersen, später EY, gearbeitet und dort mich um die bautechnischen Themen auch gekümmert, also als Unterstützung für die Real Estate-Kollegen und auch im weitesten Sinne die WPs und Steuerberater. Und es kam dann Ende der 90er Jahre die Frage auf, dass eine Dienstleistung namens technische Due Diligence angefragt wurde und es wusste in Deutschland erstmal keiner, was das sein soll, und dann haben die mich halt gefragt, ob ich weiß, was das ist, und da habe ich denen gesagt, weiß ich nicht, aber ich mache es euch gerne. Ja, und so hat sich das entwickelt, dass wir damals noch als Arthur Andersen, später EY, ein ganz gutes Standing in dem Bereich hatten, und irgendwann haben mich dann die Kunden direkt gefragt, so nach der Devise, wir brauchen keinen Wirtschaftsprüferstempel, du machst da einen guten Job, willst du das nicht sozusagen für uns jetzt auch mal anders machen? Und dann wurde eine GmbH gegründet, eigentlich eher aus Risikoabschirmung, und dann stand ich irgendwann 2006 vor 35 Leuten, die ich alle auf der Payroll hatte, und dachte mir, Mensch, aus dieser Idee ist dann doch irgendwie eine Firma geworden, und von da an habe ich das dann versucht, sozusagen strukturell und dauerhaft zu entwickeln, das Leistungsspektrum zu erweitern, bis das dann eben nach der großen Finanzkrise dann Kaufinteressenten dafür gab und am Ende des Tages ich mich entschieden habe, nachdem wir mit der Gabi Lüft und dem Jürgen Scheins zusammen erst noch unsere Läden zusammengelegt hatten, das Ganze dann an CBI zu veräußern.
Das heißt, im Grunde hast du die technische Due Diligence strukturiert in einen Prozess gebracht und als Leistung angeboten. Warst mutig, das damals so zu
Paket
zu schnüren und rauszubringen.
Und vor allen Dingen, was wir halt von Anfang an gemacht haben, ich habe also seit 2006 eigene Softwareentwickler im Unternehmen gehabt. Wir haben eine Software entwickelt, die uns deutlich effizienter gemacht hat in dem Bereich. Und diese Erfahrung, die ich damals gesammelt habe, führt da eben dann auch dazu, dass du sozusagen unter den Blinden ist der Einäugige der König, ja, dass ich dann natürlich auch im Rahmen dieser CBI-Welt auf einmal einer der wenigen war, die schon sehr früh sich eben mit Softwareentwicklung und den Implikationen auf unsere Branche auseinandergesetzt hat, und das hat dann eben dazu geführt, dass ich dort diese Rolle als Head of Digital Innovation Europe, Middle East, Africa bekommen habe.
Weil du jemand warst, der Innovation bewerten konnte aus eigener Erfahrung heraus, weil du selber dich mit Software auskanntest, wie man sie baut, wie man sie in den Markt bringt?
Sag mal so, ich würde an zwei Sachen Abstriche machen. Ich würde nicht behaupten, dass ich weiß, wie man Software baut. Ja, ich habe aus den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, weiß ich, wie man sie nicht baut. Und das zweite Thema ist, es war damals explizit nicht für den Markt gedacht, sondern für die eigene Ertüchtigung, mit einer Idee, da ein Softwareprodukt draus zu entwickeln. Das wäre vielleicht heute der Ansatz. Das war es, wie gesagt, Anfang der 2000er Jahre noch nicht unbedingt.
Sind das auch Ansätze, die du mit deiner eigenen TH Group verfolgst, wenn du investierst?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich in den letzten Jahren vorsichtiger geworden bin, was Investitionen in reine PropTech-Themen angeht, ja, weil ich glaube, dass wir, was diese PropTech-Ansätze angeht, ein bisschen zu ambitioniert gestartet sind. Ich würde mich heute eigentlich nie mehr darauf einlassen, eine branchenspezifische Software zu entwickeln, sondern es geht eigentlich für die Immobilienbranche. Es gibt alle Technologien, die wir heute und in absehbarer Zeit brauchen können, gibt es da draußen. Es geht eigentlich wirklich darum, diese Technologien in der Branche anzuwenden. Also es geht um Konfigurationen, um Anpassungen, um die Nutzung, sagen wir, generischer Systeme, ob das im ERP-Bereich ist, ob das im KI-Bereich ist, ob das in anderen Bereichen ist. Also die Technik ist da, es geht um die Anwendung der Technik auf unsere Branche. Und ganz ehrlich, wir sind in den Strukturen der Immobilienbranche überhaupt nicht in der Lage, sinnvoll Digitalisierung im Sinne von Softwareentwicklung from scratch selber abzudecken.
Warum nicht?
Weil die Branche dafür viel zu klein ist. Ja, weil wir einfach nicht das Volumen haben, das es braucht, um so ein Produkt dann auch wirtschaftlich sinnvoll zu vermarkten. Alleine wenn man sich schon mal anguckt, dieses Aufschreien als Areal dann Haufe übernommen hat oder sowas, ja, das sind alles Themen, wo man sagt, Freunde, Digitalisierung braucht Größe, und man kann jetzt von Peter Thiel halten, was man will, ja, aber wenn man sein Zero to One sich am Anfang, als es rauskam, angelesen hat, hat er genau das gesagt, ja, es gibt entweder Gewinner oder Verlierer, es gibt keinen zwischendrin, und Gewinner in der Digitalisierung kann nur jemand werden, der eine Größe hat, und die Größe entweder auf der Demand- oder auf der Supply-Seite, und wenn ich Standards setzen will, brauche ich halt ein gewisses Volumen, dass ich diesen Standard setzen kann, und es gibt keinen einzigen Player in diesem Markt, weil wir einfach so ein diversifiziertes Ding sind, der diese Power hätte.
Also noch viel zu tun, wenn ich dich richtig verstehe, zumindest Größe herzustellen, das ist der Job von den innovativen Unternehmen, die jetzt da sind?
Nee, du kannst ja Größe in verschiedene Art und Weisen herstellen. Du kannst sie durch Kooperationen herstellen. Da gibt es ja ein paar Ansätze sozusagen, da so Plattformen und so weiter zu schaffen. Aber nochmal, es geht ja um die Frage, glaube ich an den Investment Case PropTech und an den Investment Case, sage ich mal, im Sinne einer reinen SaaS-Lösung, glaube ich eigentlich nicht mehr.
Was sind denn Ideen, wo du sagst, Mensch, das ist klug, das ist neu, daran glaube ich?
Naja, klug und neu weiß ich nicht. Also ich sehe jetzt nichts, was wirklich brand new ist. Ja, die ganze KI-Diskussion geht mir mittlerweile auch ein Stückchen auf den Zeiger. Ja, mittlerweile gibt es ja so viele selbsternannte KI-Experten, auch in unserer Branche, die jeden zweiten Tag irgendwas über KI posten müssen. Wir haben mit der Ivana, die ich ja kurzzeitig leiten durfte, da relativ früh angesetzt, KI zu entwickeln. Und jetzt, sagen wir mal, etliche Jahre später, sieht man natürlich, dass an vielen Stellen diese großen Sprachmodelle und die Möglichkeiten, die es dort sozusagen aus der Steckdose zu kaufen gibt, dass die einen dann mit einer rasanten Geschwindigkeit in bestimmten Bereichen überrennen. Auf der anderen Seite stellen wir natürlich auch fest, dass die Sachen, die wir erarbeitet haben an branchenspezifischem Know-how, dann doch wieder auch für eine Verstärkung dienen können für die Funktionalität von solchen Anwendungen, weil sie wie gesagt, dieses Branchen-Know-how in kodifizierte Form bringen. Also insofern ist Platz für beides, aber es geht eben nur in der Kombination. Also es bringt jetzt überhaupt macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt ein branchenspezifisches Sprachmodell entwickeln würden, sondern wir brauchen im Prinzip eins, was wir branchenspezifisch oder mehrere, die wir branchenspezifisch trainieren können und weiterentwickeln können. Und da finde ich, machen die Kollegen bei der Ivana jetzt auch einen super Job, indem sie halt beides verbinden. Unser Ansatz sehr Manpower intensiv und auch regelbasiert Kategorisierung von Dokumenten zu machen und dann LLMs einzusetzen, um die Abstraktion besser abzubilden, als man das regelbasiert zum Beispiel machen könnte. Also die Kombination macht es, und es macht die Frage eben aus, wer ist bereit, dafür Geld zu bezahlen, wie viel Geld zu bezahlen, wie effektiv sind wir. Aber wenn du nach Modellen fragst, ja, ich denke mal, dass all die Themen, die sich an dieser Schnittstelle Energie und Immobilie bewegen und wo ich auch, sage ich mal, nicht die ganze Welt gleich verbessern muss, sondern wo ich einen positiven Effekt schon auf der einzelnen Gebäudeebene erziele und dadurch nicht so sehr abhänge von Schnittstellen zu anderen, da denke ich mal, gibt es die besten Effekte.
Das wäre auch ein Case, in den du investieren würdest.
Ja, wenn es dann notwendig wäre. Ich habe irgendwie genug andere Spielfelder, in die ich investiere. Also insofern eher traditionelle Immobilienentwicklung, was ja in der jetzigen Zeit auch nicht gerade ein einfaches Feld ist.
Im Grunde, Thomas, nachdem du von Ivana dich verabschiedet hast, bist du freiberuflich tätig, berätst. Was schätzt du an dieser Unabhängigkeit?
Na, wie du es schon sagst, die Unabhängigkeit, man ist ja egal, also es gibt ja immer die schöne Idee, wenn du unselbstständig arbeitest, wie schon der Name sagt, ja, dann bist du halt unter der Knechtschaft eines Arbeitgebers und so weiter, aber ich muss auch ehrlich sagen, aus eigener Erfahrung ist die Knechtschaft durch die Kunden, die du hast, noch viel größer, ja, und wenn du halt nur noch auf Projektbasis irgendwo für Dritte arbeitest, dann hast du natürlich einen deutlich höheren Freiheitsgrad, weil du einfach sagen kannst, okay, es gibt ein definiertes Leistungssoll und das wird erfüllt und nach einer überschaubaren Zeit ist der Job getan. Wenn ich ehrlich sein soll, finde ich es am besten, sag mal, sein eigener Auftraggeber zu sein. Also ich habe gerade mit Partnern eine Projektentwicklung in London, die wir verfolgen. Das ist halt einfach toll, wenn man da auch selber entscheiden kann, wenn man auch selber dieses Thema Lean Construction auch wirklich ernst nehmen kann und diesen ganzen Bullshit mit irgendwie 1000 Seiten langen Ablaufplänen, Gantplänen und so weiter, wenn man den beiseite packen kann, diese ganze Hosenträger- und Gürtelmentalität, was man noch alles braucht, um sich abzusichern, ja, dass man da wirklich, sag mal, das auf existenzielle Risiken reduziert und ansonsten losmarschiert und macht und ausprobiert, das halte ich schon für interessant. Verstehe aber natürlich auch, warum unsere Branche so sehr risikoavers agiert, weil da einfach viel zu viel Geld und vor allen Dingen viel zu viel fremdes Geld immer in den jeweiligen Projekten da drin ist.
Das heißt, du schätzt, dass du selber entscheiden kannst, kurze Wege hast, dich über bestimmte Dinge hinwegsetzen kannst, weil du keinem zweiten oder dritten Herrn dienen musst. Das sind alles ja offensichtlich auch Themen, die die Branche, wenn ich dich richtig verstehe, strukturell ein bisschen lähmen.
Naja, natürlich, aber nicht nur unsere Branche, sondern vielleicht, glaube ich, alle entwickelten Industrienationen, wenn du es so nimmst, ja, weil wir natürlich in einem Regelgeflecht gefangen sind, das immer weiter ausdifferenziert wird und irgendwo ist dann mal das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ich denke mal, das ist genau der Moment, in dem wir uns mit unseren Zivilisationen gerade befinden. Ja. Wir merken, dass dieses austarierte, differenzierte, bis ins Kleinste geregelte, auch abgesicherte von Staatsseite her, dass das halt an seine Grenzen kommt und dass wir nicht mehr bereit sind, unsere eigenen Lebensrisiken zu tragen. Ja, also dieser Staat, der mit dem Versprechen immer mehr antritt, uns sämtliche Sorgen nehmen zu können, was ja Quatsch ist. Also ich meine, der Staat sind wir alle zusammen und wir alle zusammen können jetzt nicht sozusagen davon ausgehen, dass irgendein externer Staat uns rettet, sondern das müssen wir schon selber tun. Und da bin ich schon eher ein Fan davon zu sagen, lass das, was man lokal und in kleinen Gruppen lösen kann, lokal und in kleinen Gruppen lösen und nicht alles sozusagen in so eine große Staatsmaschinerie reinpacken. Und sag mal, das ganze Thema, guckt ihr diese Diskussion über die Reduzierung der Bürokratie und der Normenwerke in der Immobilienbranche an. Das ist ja nur ein Abbild, sage ich mal, von dieser insgesamten Staatsverdrossenheit. Und da gibt es halt, sag mal, was machen wir? Bautyp E ist für mich so ein totaler Rohrkrepierer. Ja, finden Leute total toll, weil der Staat erlaubt einem jetzt mal was zu machen, was vielleicht nicht ganz geregelt ist. Ja, aber das Haftungsthema dabei wird halt völlig ausgeblendet, ja, dass du am Ende des Tages, wenn du da einen böswilligen Partner auf der anderen Seite hast, dann bist du am Ende doch am Stand der Technik festgebunden, ja, und da einfach mal auch staatlicherseits zu sagen, ja, das gibt einfach nicht den zivilrechtlichen Anspruch auf die Erfüllung des Standes der Technik, sondern da musst du dir bitte schön, ähnlich wie in angloamerikanischen Ländern, die Mühe machen, das dann halt individuell vertraglich auszufechten, und es gibt staatlicherseits halt wirklich nur noch eine kleine Palette von Vorschriften, die alle in diesen Listen der anerkannten Regeln der Bautechnik drin sitzt, ja, also in diese Musterverordnung, die dann die Länder jeweils akzeptieren müssen. Und da stehen im Abschnitt 1 eigentlich sämtliche Normen drin, die für Brandschutz, Schallschutz, Tragfähigkeit und so weiter relevant sind als eingeführte Normen. Und du könntest von heute auf morgen sagen, okay, das ist das Einzige, was geschuldet ist, und den Rest vereinbart bitte individuell oder es ist nicht geschuldet. Ja, also es könnte, klingt natürlich jetzt auch wieder simpel und wir schreien alle nach simplen Lösungen, aber man könnte so ein Ding machen und dann gucken, okay, wenn es nach 2 Jahren total in die Hosen geht, kann man es ja wieder ändern, aber das kriegst du halt in so einem Staatswesen, wie wir es haben, nicht hin.
Also würdest du sagen, die strukturellen Veränderungen, die Branche jetzt braucht, sind vor allen Dingen weniger Regeln?
Ja, oder smartere Regeln, ja, also dass man, also weniger natürlich schon, weil wir einfach zu viel haben, ja, aber es ist natürlich immer interessant, wie man damit umgeht. Vielleicht muss man auch einfach das Befolgen der Regeln oder das Nichtbefolgen der Regeln weniger penalisieren. Ja, man kann ja die Regeln stehen lassen, aber was passiert, wenn ich mich nicht dran halte? Ja, also natürlich, ich rede jetzt nicht davon, dass wir auf einmal nicht mehr sicher bauen, ja, aber wenn ich einfach sage, okay, ich habe mich jetzt entschieden, das einfacher zu machen als gedacht. Ja, Beispiel, ich müsste jetzt aus Schallschutzgründen irgendwo eine Dreifachverglasung einbauen und brauche die aber energetisch nicht, ja, dann lasse ich das halt weg und sage, okay, Freunde, da ist halt 2 dB lauter, so what? Ja, also ganz, ganz triviale Geschichten, dass man da einfach eine Entscheidungsfreiheit wieder dem Markt gibt und dem einzelnen Marktteilnehmer gibt. Ja, und das große Problem, was wir in der Branche haben, ist ja, dass wir es einfach nicht schaffen, eine Effizienzsteigerung hinzubekommen. Ja, also dass wir heute immer noch, die hohen Baukosten haben natürlich was mit dieser Regulatorik zu tun, aber die haben einfach auch was damit zu tun, dass wir es nicht schaffen, unsere Produktionskosten zu senken.
Du hast es ja anfangs gesagt, wir haben auch viel fremdes Geld in der Branche, was auch ein bisschen bremst. Wenn du jetzt sagst, wir brauchen mehr Unternehmen, die Verantwortung übernehmen, die sagen, okay, ich mache das jetzt. Die handeln ja auch ganz oft mit fremdem Geld. Ist das nicht auch so ein bisschen die Bremse, Verantwortung zu übernehmen, weil sie sich den Geldgebern gegenüber verantworten müssen?
Ja gut, das wirst du natürlich nicht wegkriegen, weil wenn du überlegst, wie viel Kapital in Immobilien gebunden ist, das wirst du alles nicht mit Eigenkapital stemmen. Aber möglicherweise müssen wir tatsächlich das Thema Eigentum und Verantwortung und vor allen Dingen auch das Auseinanderfallen von Nutzung und Eigentümerschaft nochmal neu besprechen. Ja, warum ist Corporate Real Estate so interessant? Ja, weil natürlich dort der Nutzer auch gleichzeitig, sag mal, der Chef im Haus ist. Ja, also idealerweise wie sogar der Eigentümer. Ja. Bis hin zum Thema Werkswohnung und was der Teufel was alles. Ja, warum haben wir in Deutschland so ein Riesenproblem mit dem Wohnen? Weil wir es einfach nicht schaffen, dass wir die Mehrheit der Menschen ins Eigentum kriegen. Ja, wir haben eigentlich nicht ein Mietpreishöhenproblem, sondern wir haben ein Eigentümerschaftsproblem. Ja, und wenn ich das schaffe, also als Tendenz, wenn ich es schaffe, als Marschrichtung, dass ich diese vielen Mittelmänner, die ich da drin habe, ja, da ist der, also sagen wir einmal die Aufteilung des Wertschöpfungszyklus zwischen den Planern, den Projektentwicklern, den Bauausführenden, den Investoren, den Betreibern und am Ende den Nutzern, ja, wenn ich das schaffe, sozusagen wieder eine direktere Beziehung zwischen dem Besteller und dem Nutzer hinzubekommen, ja, dann habe ich, glaube ich, viele dieser Probleme gelöst, weil dann habe ich, sag mal, den Entscheider auf der einen und den Entscheider auf der anderen Seite zusammengebracht. Guck dir diese ganze Ausdifferenzierung der Management-Ebenen von, sag mal, Investment-Manager, Portfolio-Manager, Asset-Manager, Property-Manager, Facility-Manager, die am Ende des Tages 80% dasselbe machen. Ja? Wie kriegst du da, sag mal, 80% der Leute weggecuttet, ohne dass die Servicequalität leidet? Und wie kriegst du sozusagen das Nutzungsversprechen und die Eigentümerschaft stärker zueinander? Das ist für mich ein Hebel.
Also weniger Intermediäre?
Ja, definitiv. Ja. Das ist ja auch ein Versprechen übrigens der Digitalisierung gewesen, ja, dass wir im Prinzip auf Intermediäre verzichten können.
Wie lassen sich aus deiner Sicht und mit deinen Erfahrungen diese Hemmnisse abbauen?
Ja, indem man es macht. Ja, also ich denke mal, dass wir schon, also zum Beispiel das Eigentümerschaftsthema, ja, wie kann ich im Wohnbereich zum Beispiel, wie kann ich Eigentümerschaft demokratisieren? Ja? Wie kann ich das Thema genossenschaftliches Wohnen, gemeinschaftliche Bauherrenschaften und so weiter, wie kann ich das fördern? Das wäre für mich ein Thema und ansonsten ja, funktioniert das tatsächlich nur, wenn Leute sich entschließen, das in ihre eigenen Hände zu nehmen. Und weißt du, wir haben, also für mich, ich finde auch in der ganzen, auch in eurem Business, ja, in der ganzen Immobilienbranche, wir haben so eine derzeitige Fokussierung auf den kleinen Teil der Immobilie, der institutionalisiert betrieben und im institutionellen Eigentum ist. Aber das ist, also mal, wenn ich mir das Volumen der vom MSCI immer reporteten Immobilienmärkte angucke und dann das Gesamtvolumen des Immobilienbestandes weltweit angucke, dann können wir sagen, dass wir 4 oder 5% des Immobilienbestandes weltweit institutionalisiert behandelt werden. Ja? Und dieser institutionalisierte Teil wird dann mit einer Regulatorik, ich sag mal, von Nachhaltigkeit bis Reporting und Buchhaltungsvorschriften und Baunormen und was der Teufel was überflutet. Und dann fokussiert man sich darauf und denkt, damit kann ich jetzt die Welt retten. Aber das ist mitnichten so. Ja? Ich meine, über 90% der Immobilien auf der Welt werden halt nicht institutionell verwaltet. Und wenn ich da nicht einen Ansatzpunkt für finde, dann ist dieses ganze Bemühen, sage ich mal, so eine Elfenbeinturmbeschäftigung.
Das heißt, die Institutionellen, hast du gerade beschrieben, machen einen kleinen Anteil aus. Man muss diejenigen erreichen und auch incentivieren, etwas zu tun, die außerhalb dieses Spektrums der Institutionellen liegen.
Ja, und ich sehe ja vor allen Dingen auch Ausweichbewegung. Ja, je härter wir mit der Regulatorik, was das Berichterstatten und so weiter angeht, werden und mit unseren Lieferkettengesetzen und so, wir sehen, dass da ja schon offiziell zurückgerudert wird, ja, Stichwort Omnibusgesetz und so weiter, mit den entsprechenden Aufschreien der Leute, die ihr Geschäftsmodell nur an dieser Regulatorik aufgesetzt haben, was ich auch kritisiere. Ja, also wenn ich sage, ich freue mich über jede neue staatliche Vorschrift, weil sie mein Geschäft fördert, das ist auch ein bisschen schizophren, ja. Und wir haben zusammengesessen, als ich noch TDD gemacht habe, wo wir dann mit Wettbewerbern gesagt haben, welchen Schadstoff lassen wir uns jetzt eigentlich noch einfallen, auf den man dann achten muss. Ja, das war so zu der Zeit, als dann das ganze Thema künstliche Mineralwolle, dass die plötzlich auch karzinogen wurde, ja, und Radonemissionen und so weiter, wo wir gesagt haben, eigentlich können wir uns doch also Angst machen, ja, einen neuen Schadstoff erfinden und dann da ein Geschäftsmodell drumherum bauen, wäre doch eigentlich genau super. Ja, aber das führt natürlich, sag mal, irgendwo in die Irre. Ja, wenn
das
führt wir,
dazu, dass Werte vernichtet werden, oder?
Das, ja, ich meine, dann könnte natürlich auch wieder sagen, diese ganze Diskussion über License to Operate zu entziehen oder diese Stranded Assets, finde ich einen furchtbaren Begriff. Ja, das sind Themen, ja, wo man sagen kann man machen, aber der Unterschied zwischen oder das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint, oder wie heißt der schöne Spruch?
Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Oder so, ja.
Wenn du das einordnen würdest, was die Branche gerade am meisten hemmt, sind das fehlende Fachkräfte, hohe Zinsen, zurückhaltende Finanzierer, Bürokratie, fehlender Mut?
Ja, fehlende Zukunftsperspektive ist das größte Thema. Ja, also wir haben ja keine zu hohen Zinsen. Wenn du dir historisch die Zinsen anguckst, sind wir eigentlich immer noch im absoluten Durchschnitt. Ja, die sind ein bisschen schnell gestiegen, ja, aber gut, da geht die Zeit drüber. Eine gewisse Marktbereinigung haben wir immer wieder. Der Wolfgang macht jetzt ja gerade so eine schöne Übersicht so über seine gescheiterten Immobilienunternehmen, finde ich witzig. Ja. Ich finde natürlich auch die Häme unsäglich, die dann über Leute rausgeschüttet wird, die es dann halt mal nicht geschafft haben, obwohl sie sich bewegt haben. Ja, ob das mal ein Schneider war oder ob das ein Benko ist oder ob das ein Gröner ist oder sowas. Ja, das sind ja alles Leute, die haben ja zumindest mal, kann man sich über den Einzelnen und die Vorgehensweise immer wieder streiten, aber das sind ja Leute, die haben was versucht und sind gescheitert. Ja. Und dieses Scheitern können ist ja irgendwo in Deutschland auch ein völlig unverzeihliche Sünde. Ja. Und die Frage ist halt, was brauchen wir am meisten? Wir brauchen, glaube ich, wirklich eine Zukunftszuversicht, dass wieder Leute daran glauben, dass sich Dinge in bestimmten Marktsegmenten nach vorne entwickeln. Ja. Und ich meine, guck dir an, Häuser, die Erschwinglichkeit von Eigentum im Wohnbereich, ja, wenn du dir die Statistiken anguckst, es war im Verhältnis noch nie so erschwinglich wie jetzt, ja, durch die zurückgehenden Preise, durch die steigenden Löhne, auch aufgrund der Inflation. Ja. Wir haben so ein gutes Ratio, wie wir selten hatten in der Geschichte, und trotzdem traut sich keiner mehr, eine Wohnung zu kaufen, weil keiner mehr weiß, wie geht's weiter. Ja, wir haben einfach diese langfristige Perspektive verloren, und das ist ein Stück weit ein Zeichen für eine Welt im Umbruch. Ja. Also wir haben globalpolitisch, wir haben in Deutschland Umbruchssituationen. Ja, wenn ich mir angucke, dass eine rechte Partei irgendwie in den Umfragen die stärkste Partei in Deutschland ist. Wir haben sozusagen eine so starke Rückbesinnung auf die Tradition, das, die gute alte Zeit. Und das führt natürlich nicht unbedingt zu Investitionen in die Zukunft.
Da fehlt die Sehnsucht, wenn ich dich richtig verstehe.
Na, wir haben eigentlich so ein, ich sag mal, ich empfinde das, dass wir in so einer Zeit der Gegenaufklärung wieder sind, ja, also dass wir wieder verlernt haben, an Fakten und Wissenschaftlichkeit zu glauben. Wir haben eine gewisse Zurückbesinnung auf das Private, so wie in der Romantik, ja, vielleicht kriegen wir so das nächste Biedermeier hin, ja, also im Prinzip Zeiten des Umbruchs führen halt nicht unbedingt zu einer progressiven Entscheidung, ja, und dann muss man sich fragen, wem überlassen wir denn eigentlich das Feld, auch das Definitionsfeld des Progressiven? Ist das eine Frau Reicheneck mit ihren Fantasien, ja, sind das die Leute vom anderen Rand des Spektrums, dem wir da trauen, oder schaffen wir es aus der Mitte der Gesellschaft heraus, wieder eine positive Zukunftsperspektive zu schaffen, und dann reduzieren sich oder regulieren sich solche Themen quasi von selber. Ne?
Und bezogen auf die Immobilienwirtschaft, welche Themen treiben dich da aktuell am meisten um?
Ja, sag mal, was wir wirklich hinkriegen müssen, das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, wir müssen überlegen, wie wir mehr Effizienz in die Prozesse reinbekommen. Ja, wir dengeln wirklich jede einzelne Hütte noch selber. Ja, wenn ich mir angucke, so ein George Salden hat ja jetzt mit Daiwa da irgendwie ein paar ganz gute Sachen im Griff und auch nochmal ein Pivot seiner eigenen Struktur, also Chapeau, wie er das macht. Ja, auch ein streitbarer Typ, aber ich finde so einer, der so jemand braucht, die Branche. Wir haben Wir haben sag mal, viel zu kleinteilige Strukturen, was das Thema Planen, Bauen, Betreiben angeht. Wir brauchen einen Konzentrationsprozess eigentlich in der Branche. Ja. Wir müssen im Prinzip wirklich Schwergewichte schaffen, die in der Lage sind, diesen Markt zu drehen, was ein Henrik Goldbeck mit seinen Kollegen und seiner Familie da macht, ist ein gutes Zeichen. Ich glaube aber auf der anderen Seite auch nicht daran, dass wir nur durch Modularisierung und Typisierung und serielles Bauen die Aufgabe lösen, weil das ist ein Thema, was vielleicht 15, guten Fall 20% des Marktes ausmachen kann. Aber wir müssen halt auch in den traditionellen Baumethodiken und Erhaltungsmethodiken halt Effizienzsteigerung hinbekommen durch Digitalisierung, durch bessere Ausbildung, weil du das Fachkräftethema ansprachst. Ja. Wir brauchen einfach gute Leute. Wir müssen diese Branche für gute Leute attraktiv machen und dafür müssen wir auch ein Stück aus dem Schmuddel-Image raus. Ja. Ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, dass eigentlich in der Wirtschaftspresse die Branche, die am schlechtesten wegkommt, die Immobilienbranche ist. Ja, gab es jetzt irgendwo so eine Studie, die gerade veröffentlicht worden ist. Und da sage ich mir natürlich, müssen wir uns dann nicht wundern. Ja. Ich meine, das ist dann self-fulfilling prophecy.
Habe ich da gerade rausgehört, dass du hoffst, dass sich die Branche konsolidiert, dass es mehr große Player gibt, die Themen nach vorne bringen können?
Definitiv, ja.
Was möchtest du, und das ist jetzt die abschließende Frage, jemandem aus der Branche mal unbedingt zurufen, was er oder sie nicht hören will?
Das gibt wieder zu viele Player, denen man allen was anderes sagen muss, ja. Aber was ich an alle gilt, hört auf zu jammern.